HR Info. Funkkolleg Sicherheit. Subjektive Ängste und objektive Gefahren.
Es sind aufregende Zeiten, in denen wir leben. Bahnbrechende Veränderungen geschehen im Verborgenen, zum Beispiel in den Labors für biologische Grundlagenforschung. Mit neuen Techniken ist es möglich, Organismen gezielt zu verändern. Das Thema Biosicherheit hat viele Facetten. Regina Oehler führt sie in Funkkolleg Folge 23 ein in ein hochbrisantes Thema: der Zugriff auf uns und unsere Natur.
It's exciting to be involved in the transformation of biological research that's going on right now.
Professor Vogel beruhigt die Bevölkerung.
Und die Frage ist natürlich, kann sich so ein Virus jetzt entwickeln in eine Richtung, die es dann leichter macht, dass das Virus weitergegeben wird von Mensch zu Mensch? Und das sind so Fragen, die uns Virologen natürlich besonders interessieren, die wichtig sind zu beantworten und die gleichzeitig gefährlich sind zu beantworten.
Es ist erstmal eine Herausforderung, dass wir sehr viel mehr neue Organismen bekommen werden in der Zukunft, mit denen wir umgehen müssen und die wir beurteilen müssen.
Es sind aufregende Zeiten, in denen wir leben. Manche Umwälzungen und revolutionären Veränderungen geschehen vor aller Augen, manche eher im Verborgenen. Neue Techniken machen es möglich, Organismen gezielt zu verändern. Bakterien und Mücken zum Beispiel, aber auch Schweine und Affen und, falls gewünscht, wohl auch Menschen. Und sie machen es möglich, gezielt in die Evolution einzugreifen. Oder nur scheinbar gezielt? Schaffen wir damit neue, unkalkulierbare Risiken? Das Thema Biosicherheit hat heute viele Facetten. Und Forscherinnen und Forscher, die in ihrem Arbeitsalltag nahe dran sind an sicherheitsrelevanten Fragen, sagen, es ist Zeit für eine breite öffentliche Diskussion über diese Facetten. Eine Annäherung in vier Kapiteln.
Gefährliche Viren.
Wenn man weiß, welche Eigenschaften ein Virus haben muss, damit es durch die Luft übertragen werden kann, dann kann man so ein Wissen natürlich auch nutzen. Man könnte dann sich vorstellen, dass man diese Mutationen eben auch tatsächlich bewusst dann einführt in ein Virus, um das eben durch die Luft übertragbar zu machen. Das ist so das klassische Szenario, was man eigentlich vor Augen hat, wenn man über Bioterroristen spricht.
Und das Angst macht. Diese Angst war deutlich zu spüren, als ein Forscherteam in Rotterdam Vogelgrippeviren genetisch so veränderte, dass sie ansteckender wurden, dass sie über die Atemluft übertragbar waren. Und als das Forscherteam die Ergebnisse ihrer Experimente dann auch noch in öffentlich zugänglichen Fachzeitschriften veröffentlichen wollte.
Die Debatten gingen hoch her.
Erinnert sich Professor Stefan Becker, Direktor des Instituts für Virologie der Philipps-Universität Marburg und einer der führenden Virologen Deutschlands. Denn bisher waren diese Viren für Säugetiere und damit auch für Menschen wenig infektiös gewesen. Was, wenn man sich jetzt plötzlich über die Atemluft anstecken konnte? Haben die Rotterdamer Forscher 2011 ein neues Killer-Virus kreiert? An Frettchen hatten sie es im Labor getestet.
Das Interessante war, dass das Virus, was da gemacht worden ist und was dann durch die Luft übertragbar war, von Frettchen zu Frettchen, also von Säugetier zu Säugetier, dass das nicht so pathogen war wie das Ausgangsvirus. Also das wurde zwar leicht übertragen, war aber nicht so gefährlich. Also man sieht, man kann ein Virus verändern in eine bestimmte Richtung. Das bedeutet dann aber nicht, dass das Virus seine ursprünglichen Eigenschaften alle behält. Das ist schwer vorherzusagen.
Darf man solche Experimente machen? Und darf, soll, muss man die Ergebnisse dann auch noch veröffentlichen? Die Vogelgrippeviren aus Designerhand haben in Europa und in den USA die Debatte um Biosicherheit angeheizt. Biosicherheit, dieser Begriff kann sehr unterschiedlich weit gefasst werden. Nach gängigen Definitionen geht es darum, Mensch und Natur vor Gefahren zu schützen, die aus dem Umgang mit biologischen Agenzien entstehen können. Diese biologischen Agenzien können zum Beispiel Viren und Bakterien sein, die im Labor gezüchtet und je nach Forschungsinteresse genetisch verändert oder neu synthetisiert werden. Im Englischen wird dabei die wichtige Unterscheidung zwischen Biosafety und Biosecurity gemacht.
Und unter Biosafety versteht man alles das, was notwendig ist, um zum Beispiel den Wissenschaftler zu schützen, dass er sich mit irgendeinem gefährlichen Virus, wenn man mit einem Virus arbeitet, ansteckt, und auch um die Umwelt zu schützen. Und Biosecurity ist dann im Gegensatz dazu das, was man, die Maßnahmen, die man ergreift, um zu verhindern, dass irgendjemand mit den gefährlichen Viren, mit denen man arbeitet, irgendeinen Unsinn anstellt.
sie also zum Beispiel mit kriminellen Absichten entwendet oder freisetzt. Wie aber diese Sicherheit gewähren? Der potenzielle Missbrauch von Forschung und Forschungsergebnissen heißt im Fachjargon Dual Use.
Das ist vielleicht ein komischer Begriff, aber das ist ja was völlig Selbstverständliches. Also Dual Use, man kann mit allem Dual Use betreiben. Der Hammer, den man nimmt für den Nagel, der kann auch für den Kopf herhalten. Ja? Und das sind, egal Virus oder Hammer oder, sie können alles missbrauchen. Ja? Worum es hier aber geht bei diesem Begriff, ist ja nicht nur dieses Dual Use, sondern Dual Use Research of Concern, dieses DURC, wie wir das nennen. Und da geht es darum, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit oder wie hoch ist die Chance, dass jemand eine neue Erkenntnis missbraucht. Man muss so eine Risikoabschätzung machen. Also wie hoch ist der Nutzen, den ich mir erhoffe von dem Experiment, was ich durchführen möchte? Und wie groß ist der Schaden, der möglicherweise eintritt? Und das ist eine Abwägung, die ist nicht ganz einfach.
Sagt der Virologe Stefan Becker, der mit seinen Forschungen zum Beispiel wesentlich dazu beigetragen hat, das SARS-Virus zu identifizieren. Für die Leopoldina, die Nationale Akademie der Wissenschaften, und für die Deutsche Forschungsgemeinschaft hat er Empfehlungen zum Umgang mit sicherheitsrelevanter Forschung miterarbeitet. Die Studien seiner Rotterdamer Kollegen zum Vogelgrippevirus hält er für sinnvoll.
Also vielleicht muss man sich dazu zunächst mal überlegen, warum wird so eine Forschung eigentlich gemacht? Die wird ja von normalen Wissenschaftlern nicht deswegen gemacht, weil man jetzt ein besonders gefährliches Virus herstellen will, sondern diese Forschung, die wurde auch 2011 gemacht, um bestimmte Fragen zu beantworten. Es ging darum zu entscheiden, ist es möglich, dass dieses hochgefährliche H5N1-Virus, dass das nicht nur von Person zu Person direkt übertragen wird, sondern auch durch die Luft übertragen werden kann? Und welche Voraussetzungen sind dafür notwendig? Und die Frage war deswegen wichtig, weil dieses H5N1 weltweit verbreitet war. Aber dadurch, dass bis dato eben so relativ wenige Personen sich infiziert hatten, die Aufmerksamkeit für dieses H5N1 auch irgendwie, die ging deutlich zurück. Und das haben die Untersuchungen von Kawaoka und Fouchier, die beiden Wissenschaftler, die das untersucht haben, gezeigt, dass wir da nicht einfach sagen können, wir schließen das Buch H5N1 zu, sondern dass wir da ganz genau hingucken müssen, ob natürlicherweise solche Mutationen auftreten. Es sind ja, glaube ich, 4 oder 5 Mutationen gewesen, die dann diese Übertragbarkeit der Viren von Säugetier zu Säugetier möglich gemacht haben. Wir wussten das vorher nicht, was es ausmacht, dass das Viren durch die Luft übertragen werden können. Gezeigt worden ist das durch diese beiden Veröffentlichungen.
Denn veröffentlicht worden sind die Ergebnisse dann nach langen Diskussionen doch. Hat Stefan Becker keine Angst, dass damit potenziellen Bioterroristen noch wirksamere Werkzeuge an die Hand gegeben werden?
Sie können auch heute schon mit sehr einfachen Mitteln viel Unsinn anstellen. Und wenn jemand wirklich ein Virus benutzen möchte, um damit anderen Menschen zu schaden, die zu infizieren, in der Hoffnung, irgendeine Epidemie auszulösen, dann hat er heute auch schon sehr viele Möglichkeiten dazu. Also Ebola-Viren gibt es in Afrika zuhauf, wie wir wissen. Und diese Möglichkeit besteht auch jetzt. Also wir brauchen dazu jetzt keine besonders tollen Genomsynthesemaschinen oder besondere fancy Genomscheren. Kriminelle gibt es auch jetzt und die haben auch die Möglichkeit zu agieren. Ob das jetzt für die besonders leicht wird durch diese neuen Technologien, weiß ich nicht. Ich glaube, es ist immer noch wesentlich einfacher, irgendeinen Sprengstoff zu machen, als mit molekularbiologischen Methoden irgendein Virus herzustellen.
Es sind ganz andere Szenarien, die Stefan Becker heute umtreiben.
Ich für mich sehe eigentlich die Biosafety-Diskussion vorwiegend im Licht von den verschiedenen Ausbrüchen von gefährlichen Viren, die wir in den letzten Jahren gehabt haben. Am nächsten dran für mich ist da Ebola-Virus. Und das ist etwas, was entstanden ist ohne terroristischen Einfluss, soweit wir wissen. Insofern glaube ich, wir müssen uns vorwiegend darauf konzentrieren, diese natürlichen Gefahren von Viren, Bakterien einzudämmen oder zu versuchen zu verringern, indem wir eben in der Lage sind, Impfstoffe zu machen, antivirale Mittel zu entwickeln, die uns helfen, solche Viren in den Griff zu bekommen. Und das ist für mich momentan der Hauptaspekt.
Dass diese natürlichen Viren so gefährlich für uns werden können, hat durchaus auch mit menschgemachten Faktoren zu tun. Mit dem Klimawandel, der zum Beispiel dafür sorgt, dass sich Stechmückenarten weiter ausbreiten, die gefährliche Krankheitserreger übertragen. Und mit den immer enger werdenden globalen Verflechtungen.
Dadurch, dass Menschen immer weiter in unbewohnte Gebiete vordringen und da mit Tieren in Kontakt kommen oder häufiger in Kontakt kommen, mit denen man früher eben nicht in Kontakt gekommen ist. Und jede Spezies, also jedes Tier, jede Pflanze, jedes Bakterium hat seine eigenen Viren. Und normalerweise reicht die Speziesbarriere aus, um zu verhindern, dass das Virus dann auf die andere Spezies übertragen wird. Aber das ist auch nur normalerweise so.
In seltenen Fällen kann es dann eben doch zu gefährlichen Virusinfektionen kommen.
Und dazu gehört für mich, dass man jetzt innerhalb der nächsten Jahre, wenigen Jahre, in der Lage ist, Impfstoffe zu machen gegen die gefährlichen Viren, die wir kennen heute.
An der Philipps-Universität Marburg, die eines der modernsten und wichtigsten Hochsicherheitslabors für Virusforschung in Deutschland besitzt, wird auf Hochtouren daran geforscht.
Und der Ebola-Virus-Ausbruch hat, glaube ich, sehr klar gezeigt, dass man solche Viren nicht auf die leichte Schulter nehmen kann. Und dass das nicht nur Viren sind, die Afrika bedrohen, sondern dass das auch Viren sind, die uns bedrohen können. Deswegen ist auch die Motivation, denke ich, hier in Deutschland was zu tun, sollte eigentlich recht hoch sein. Was ich erlebe, ist, dass mit den letzten Ebola-Patienten, die geheilt sind, verschwindet einfach auch die Erinnerung daran. Und das geht rasend schnell. Und je schneller diese Erinnerung verschwindet, desto mehr sinkt dann auch die Bereitschaft, was zu investieren, um uns vor zukünftigen Ausbrüchen zu schützen. Und das ist meine Sorge im Moment.
Gefährliche Bakterien.
Ja, also wir arbeiten natürlich mit Organismen, also mit Pathogenen oder ich speziell jetzt mit Bakterien, die es gewohnt sind, sich sehr schnell an neue Umgebungen anzupassen und die eben auch Mechanismen haben, in denen, dass sie ihr Genom sehr schnell verändern können, selbst also auch mutieren können und sich damit neuen Situationen anpassen.
Professor Jörg Vogel ist Direktor des Instituts für molekulare Infektionsbiologie der Universität Würzburg und hat für die Leopoldina, die Nationale Akademie der Wissenschaften, eine Stellungnahme »Chancen und Risiken des Genome Editing« mitverfasst. Auch ihn treibt ein Sicherheitsproblem ganz besonders um, das auf den ersten Blick unspektakulär erscheint und nichts mit Bioterrorismus zu tun hat.
Also es gibt wirklich ein akutes Problem. Es gibt eine Antibiotikakrise, die darin besteht, dass wir zunehmend Resistenzen haben und dass zu wenige Antibiotika entwickelt worden sind.
Anders als bei Virusinfektionen gibt es bei bakteriellen Infektionen gute therapeutische Möglichkeiten, wenn die Krankheitserreger nicht resistent gegen Antibiotika geworden sind. Multiresistente Keime sind heute nicht nur in Krankenhäusern zu einem gefürchteten Gesundheitsrisiko geworden. Dass wir Menschen gefährliche Bakterien nicht mehr auf gängige Medikamente ansprechen, hat zu tun mit dem Missbrauch von Antibiotika, ist aber auch das Ergebnis eines natürlichen Wettrüstens. Jörg Vogel.
Also da muss man im Verständnis zum Beispiel auch mal zurückgehen, wo kommen denn eigentlich Antibiotika her? Die kommen oft aus Pilzen, die kommen aber eben auch aus anderen Bakterien zum Beispiel. Also Antibiotika sind ganz natürliche Waffen von Organismen, mit denen sie sich also gegen Bakterien zum Beispiel schützen. Ja? Und Bakterien haben also über Jahrmillionen gelernt, also solche Resistenzen aufzubauen, schon lange bevor es Menschen überhaupt gab und schon lange bevor Menschen überhaupt mit Antibiotika behandelt werden. Und da ist es natürlich so, dass wir immer so ein bisschen, das nennt man im Englischen, so ein Arms Race haben. Also der eine besorgt sich ein neues Gewehr und der andere rüstet dann wieder auf. Jedes Mal, wenn wir versuchen, Bakterien oder andere Erreger mit neuen Waffen zu bekämpfen, dann verstehen die Bakterien, zumindest als Population, sich auch davor zu schützen und erfinden auch wieder was Neues.
Das heißt aber auch, ohne Forschung, ohne ständige Entwicklung von neuen Medikamenten lassen sich bakterielle Erreger auf Dauer nicht in Schach halten. Aber daran hapert es.
Große Pharmafirmen überlegen sich genau, ob sie das, was sie dort vorne reinstecken müssen, auf der anderen Seite wieder herausbekommen.
Denn wenn Antibiotika wirksam sind, werden sie circa 10 Tage lang eingenommen. Danach ist der Patient gesund. Das bringt wenig Umsatz und wenig Gewinn. Und zudem sollten gerade neue Antibiotika zunächst als sogenannte Reserveantibiotika äußerst zurückhaltend verordnet werden, damit sich nicht allzu rasch Resistenzen entwickeln können.
Das heißt, der Umsatz ist eben auch begrenzt und da ist es natürlich schon aus wirtschaftlichen Gründen nachvollziehbar, dass ein Unternehmen sagt, also wenn ich da vorher Milliarden reinstecken muss, kann ich das dann auch wirklich wieder reinholen. Das hat natürlich auch dazu beigetragen, dass wir eigentlich zu wenige neue Antibiotika haben in der Entwicklung und auf der anderen Seite einen sehr starken Anstieg von Resistenzen, Antibiotikaresistenzen haben. Solche Stämme mit neuartigen Resistenzen breiten sich in den Krankenhäusern aus Und wir haben noch eine weitere Komponente, über die wir uns im Klaren sein müssen. Wir sind eine alternde Bevölkerung. Und in der Summe führt es dazu, dass wir eben auch neue Herausforderungen haben, neue Patientengruppen, die für bakterielle Infektionen, die da viel empfindlicher sind.
Es sind gängige Bakterien, die zu einem neuen Problem werden. Vielleicht lassen sie sich eines Tages mit ihren eigenen Waffen schlagen, lassen sich ihre Resistenzen gegen Antibiotika gentechnisch gezielt aus ihrem Erbgut herausschneiden. Mit CRISPR-Cas.
Bakterien gegen Viren. CRISPR-Cas.
In der Natur ist CRISPR-Cas ein System, mit dem sich Bakterien gegen Viren verteidigen. Dieses System wird von Wissenschaftlern benutzt, um jedes Gen in jedem Organismus zu manipulieren, wo es ethisch vertretbar ist.
Jedes beliebige Gen in jedem beliebigen Organismus nach Belieben manipulieren, soweit es ethisch vertretbar ist. Das ist ein schwindelerregendes Versprechen. CRISPR-Cas erlaubt es, immer rascher, einfacher, gezielter, umfassender und nachhaltiger in unsere Natur einzugreifen.
So it's really a targeted system that allows precise surgery on genes.
Es erlaubt gezielt Chirurgie an Genen.
Die Französin Emmanuelle Charpentier, heute Direktorin am Max-Planck-Institut für Infektionsbiologie in Berlin, hatte sich eigentlich nur für das Immunsystem von Bakterien interessiert. Sie wollte wissen, wie Bakterien sich gegen fremdes Genmaterial wehren, das Viren in sie einschleusen. Dabei entdeckte sie, dass sich die Werkzeuge der Bakterien hervorragend zu einer präzisen Genschere für Forscherinnen und Forscher entwickeln lassen.
And I like to describe it as a precise molecular scalpel for DNA.
Als ein präzises molekulares Skalpell beschreibt Jane Doudna dieses Werkzeug. Sie hat es zusammen mit Emmanuelle Charpentier entwickelt. Die Amerikanerin ist Professorin in Berkeley. Auf der Webseite einer Firma, die sie gegründet hat, ist zu lesen: Engineering any genome at any site in any way. Überall verwendbar, bei Viren und Bakterien, bei Pilzen und Pflanzen, bei Ziegen, Schweinen, Affen, Menschen. Wie kann ein sicherer und verantwortungsbewusster Umgang mit so einer Technik aussehen? Im Fachjargon heißt sie Genome Editing. So als ob das Genom ein Text wäre, der sich nach Belieben redigieren ließe. Im Deutschen wird sie auch als Genchirurgie bezeichnet. Chancen und Grenzen des Genome Editing ist der Titel einer Stellungnahme, die die Leopoldina, die Nationale Akademie der Wissenschaften, verfasst hat. Jörg Vogel hat daran mitgewirkt. Für ihn ist klar,
das ist eine ganz andere Dimension, also die zum Beispiel durch CRISPR-Cas jetzt erreicht wird. Es ist eben wirklich die Einfachheit, mit der Genome verändert werden können, aber eben auch die Zahl der Organismen, die sie verändern können. Das System funktioniert so gut, wir können jetzt eigentlich in jeden Organismus reingehen. Also auch Organismen, die wir vorher nicht verändern konnten. Bestimmte Krankheitserreger zum Beispiel.
Es ist erstmal eine Herausforderung, dass wir sehr viel mehr neue Organismen bekommen werden in der Zukunft, mit denen wir umgehen müssen und die wir beurteilen müssen. Der Umgang mit der schieren Menge von neuartigen, gentechnisch veränderten Organismen, das wird sicherlich eine Herausforderung für uns.
Sagt Dr. Margret Engelhardt. Sie leitet beim Bundesamt für Naturschutz in Bonn das Fachgebiet Bewertung gentechnisch veränderter Organismen. Die gentechnisch veränderten Organismen heißen im Fachjargon kurz GVOs.
Und da erwarten wir auch ganz neue Typen von GVOs, mit denen wir auch noch keine Erfahrung haben und wo wir uns erst ein Bild machen müssen, was für Auswirkungen die auf die Umwelt haben.
Dazu gehören Mikroorganismen, deren genetische Bauanleitungen weitgehend auf dem Reißbrett konstruiert wurden. Stichwort synthetische Biologie. Und dazu gehören Organismen, die ihre Macher mit einem Gene Drive ausgestattet haben. Organismen, die so präpariert sind, dass sich ihre Genveränderungen rasch in der gesamten Population durchsetzen können, dass sie den Wildtyp, also die nicht manipulierten Individuen, innerhalb von wenigen Generationen komplett verdrängen können. Ein Ziel von Gene-Drive-Forschern ist zum Beispiel, Malaria ausrotten, indem man die Anopheles-Stechmücken mit Hilfe von CRISPR-Cas genetisch so verändert, dass sie keine Malaria-Erreger mehr übertragen können.
Das klingt erstmal ganz charmant, wenn man sich das allerdings jetzt vorstellt, wie das eingesetzt werden könnte, um Krankheiten zu bekämpfen, heißt es natürlich, dass sie Mücken irgendwo aussetzen müssen, die gentechnisch verändert sind und die dann auch bestimmte Wildtyp-Populationen völlig übernehmen.
Denn der Gene Drive sorgt dafür, dass sich die veränderten Gene in der gesamten Population durchsetzen. Es sollte dann also zum Beispiel so gut wie keine Stechmücken mehr geben, die Malaria übertragen können.
Und das müssen sie natürlich auch großflächig machen, ansonsten haben sie da keinen Effekt auf die Infektionskrankheit oder auf die Ausbreitung der Infektionskrankheit selbst. Und das ist natürlich ein massiver Eingriff erstmal in das Ökosystem, deswegen wird sowas auch nicht einfach mal genehmigt.
In dem Fall ganz konkret, weil ich ja in die Biodiversität eingreife und wir natürlich noch gar keine Erfahrung damit haben, die Folgen abzuschätzen, wie reagiert die also das Ökosystem darauf.
Margret Engelhardt bezeichnet Organismen mit Gene Drive als eine ganz neue Liga von gentechnisch veränderten Organismen.
In der eben ganze Arten entweder ausgerottet, gentechnisch verändert oder dezimiert werden können.
Eingriffe in die Biodiversität, Eingriffe in die Evolution mit unbekannten Folgen.
Grenzziehungen.
I think we can all see, as scientists, we can see that this is coming.
Als Wissenschaftler sehen wir alle, dass es kommen wird. Die Technik ist sehr mächtig und je besser wir das menschliche Genom verstehen werden, wie es Informationen für verschiedene Eigenschaften kodiert, für Krankheiten, aber auch für anderes, desto mehr Druck wird es geben, von verschiedenen Seiten Genome Editing auf die Keimbahn anzuwenden.
Sagt Professor Jane Doudna, eine der Pionierinnen der CRISPR-Cas-Technik. Mit der Genschere in die genetische Information von Ei- und Samenzellen eingreifen, genetische Veränderungen setzen, die von Generation zu Generation weitergegeben werden, hat das auch etwas von Hybris, von einer Grenzüberschreitung?
So, there is one thing that I will say about this perspective is that the technology is not ready yet.
Einmal möchte ich dazu sagen, diese Technik ist noch gar nicht so weit, dass man sie auf die menschliche Keimbahn anwenden könnte. Und der zweite Punkt ist, warum sollten wir die menschliche Keimbahn überhaupt manipulieren? Es gibt Gesetze, zumindest in Europa, die das verbieten. Und ich stimme zu, dass wir die brauchen.
Sagt Emmanuel Charpentier. Aber neue Möglichkeiten werden mit Sicherheit neue Diskussionen provozieren.
Lassen Sie es mich so sagen. Bis jetzt ist die Technik entwickelt worden, um Patienten zu behandeln, nicht menschliche Keimbahnen. Man wird sehen, was die Zukunft bringt. Ich persönlich möchte, dass CRISPR-Cas9 für bestimmte Zwecke nicht verwendet wird. Dazu gehört die Manipulation von menschlichen Keimbahnen.
Und was ist mit den vielen neuen Möglichkeiten, Pflanzen, Tiere, Bakterien, Viren genetisch zu verändern? Mit Gene Drive Einfluss auf ganze Ökosysteme zu nehmen, Einfluss auf die Evolution zu nehmen? Lassen sich da Chancen und Risiken überhaupt gegeneinander abwägen? Einig sind sich die Fachleute in einem. Wir müssen miteinander reden.
Also es gibt sicherlich nirgendwo die absolute Sicherheit. Wichtig ist, dass man in einem offenen und sachlichen Prozess die Risiken neuer Technologien abschätzt. Und mir wäre es wichtig, dass dort auch die Gesellschaft sich aktiv daran beteiligt, denn es betrifft uns ja zum Schluss dann doch alle.
Was machen wir Wissenschaftler eigentlich, um die Bevölkerung oder die Gesellschaft davon zu überzeugen, dass es uns nicht egal ist, wie wir arbeiten, dass es uns nicht egal ist, welche Risiken durch unsere Forschung entstehen und dass wir uns da tatsächlich Gedanken drüber machen. Wir suchen mehr den Kontakt zu anderen Wissenschaftlern. Und wir suchen auch natürlich den Kontakt zur Öffentlichkeit. Dazu gehört, dass wir zum Beispiel miteinander reden.
Es ist wichtig, dass die Öffentlichkeit bei der Diskussion integriert wird, wie wir neue Techniken in der Zukunft regulieren.
Biosicherheit, der Zugriff auf unsere Natur. Sie hörten die Funkkolleg-Folge 23 von Regina Oehler.
HR Info. Funkkolleg Sicherheit. Subjektive Ängste und objektive Gefahren.
Nachlesen können Sie das Ganze im gleichnamigen Buch. Es ist erschienen im Verlag Königshausen und Neumann und kostet 19,80 Euro. Diese und alle bisherigen Folgen des hr-info-Funkkollegs finden Sie als Podcast auf funkkollegsicherheit.de.